herzlich willkommen zum Aue-Podcast. Heute wieder mit zwei Besonderheiten. Und zwar nehmen wir heute vor Ort auf, zwar nicht in Gelsenkirchen, aber ganz in der Nähe, mit Tobias.
Hallo.
Und Stefan.
Hallo.
Genau, deshalb auch nochmal Grüße an Thomas an dieser Stelle, der noch weiter im Urlaub an der Ostsee ist. Und wie ihr schon an meiner Stimme erkennen könnt, es war gestern ein aufregendes Spiel. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Spiel am Montag in Ingolstadt. Und zwar, da war Stefan vor Ort. Stefan, wie war es denn in Ingolstadt?
Ja, das war das erste Auswärtsspiel seit dem Lockdown, damals in Dresden. Ja. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, endlich mal wieder auswärts fahren zu können. Auch wenn es natürlich das mega schlechte Pokallos war. Ingolstadt zum Montagabend auch noch. Trotzdem waren 250 Aue-Fans da. Es war ein angenehmer Auswärtspöbel, würde ich sagen. Ja. Die aktive Fanszene war leider nicht vor Ort. Aber trotzdem, das hat der Stimmung jetzt nur wenig Abbruch getan. Ich denke, wir haben trotzdem ganz guten Support hinbekommen. Ja, natürlich gab es immer mal so eine Ruhephase von 5 bis 10 Minuten oder so, wo gar keine Unterstützung kam, aber zumindest immer dann, wenn die Mannschaft auf unserer Seite des Stadions war, gab es lautstarken Support. Der Gegner wurde auch mit Pfiffen und Anekdoten bedacht.
Gab es ein Lieblingsspiel auf eurer Seite?
Genau, besonders Stefan Kutschke wurde natürlich aufgrund seiner Dresdner Vergangenheit,
ja, kann man sich vorstellen,
besonders mit Sprüchen bedacht. Da waren auch ein paar witzige Sachen dabei und ich meine auch erkannt zu haben, dass der Kutschke das mit einem Lächeln weggesteckt hat.
Und wie war denn die Ingolstädter Seite? Waren die da? Also ich hatte gesehen, dass die sehr verteilt auf ihrer Tribüne irgendwie standen und auf den Stehplätzen. Also
die waren sehr verteilt. Mhm. Stehplätze waren gesperrt.
Ach, gesperrt sogar?
Ja. Okay. Die waren auf den Sitzplätzen verteilt. Ja, und so das Typische, was sie halt machen, Wechselgesang steht auf, wenn ihr Schanzer seid und sowas. Aber war auch ziemlich mau.
Die Klassiker also.
Ich weiß gar nicht, Tobi, du kannst aber nachgucken, wie viele Zuschauer insgesamt da waren.
Ich glaube, 3.300 in etwa waren da. Also es ist eher mau für den DFB-Pokal.
Kennt ihr die Anekdote zu dem Stadion? Das liegt ja an so einer Ölraffinerie. Ja. Und in Ingolstadt will man nicht wahrhaben, dass diese Ölraffinerie stinkt. Und deshalb alle Leute, die daherkommen, sagen immer, ja, das, also ich rieche nichts. Also es ist einfach mal auch in so einem... Ja, es ist ja, glaube ich, auch auf so einem Werksgelände, ehemaligen Werksgelände gebaut und deshalb ja auch ziemlich außerhalb des Stadions.
Sieht aus wie ein Industriepark,
ja.
Große Baustelle noch nebenan.
Ja.
Und das Stadion selber finde ich auch, also selten ein unschöneres Stadion gesehen. Da ist halt nichts mit Liebe gemacht, so. Das ist ein reiner Zweckbau, ja?
Ja.
So wie beim HFC so ähnlich. Ja? Also nicht sehr schön.
Zum Spiel, Tobias, ich glaube, Aue kam relativ schlecht ins Spiel, die kalte Dusche direkt am Anfang.
Genau, also letztlich gesehen war es nicht aus meiner Sicht, also ich habe sie nicht live sehen können, ich habe es mir dann einfach nochmal im Real Life oder beziehungsweise in Wiederholung angeguckt und das wirkte so, als habe es dann einen taktischen Fehler beim Rausrücken gegeben, das heißt, also die Chance haben praktisch hinter die Kette gespielt und dann praktisch sozusagen wieder zurück und dann hat Bijala das so ein bisschen auch reingestochert. Und das ist halt tatsächlich ein taktischer Fehler auch von unserer Seite gewesen. Und es war halt auch ein vermeidbares Gegentor.
Und dann läufst du natürlich hinterher.
Genau. Und das ist letztlich gesehen, wenn man sich das Momentum einfach auch nochmal anguckt, hatten wir dann ja auch in der ersten Halbzeit, also gerade die erste Viertelstunde irgendwo anscheinend ziemlich stark an Ingolstadt, aber gerade je länger das Spiel geht, umso mehr Anteile, umso mehr Momentum hatte ja dann auch Erzgebirge Aue dann ja auch gehabt.
Und dann in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit, hat Ben Zwolinski sein erstes Tor gemacht.
Ausgezeichnet, es war ausgezeichnet. Und hat sich nämlich auch die große Stärke von unserem Neuzugang, vom Babacar G sozusagen gezeigt, der einfach schnell ist, der einfach auch eine enorm körperliche Präsenz hat und der auch Leute auch auf sich ziehen kann und somit ja auch einen Ben Zwolinski einfach auch Räume auch eröffnen kann. Und dadurch konnte natürlich auch der Ausgleich erzielt werden. Und viele Leute, die da waren, meinten so, ja, man hatte so das Gefühl, so das 2-1, das fällt jetzt irgendwie jeden Moment so für uns. Aber dann gab es dann halt nochmal die kalte Dusche, wiederum auch vorbereitet durch Bijaya, aber dann auch Kaya gemacht. Also von dahingehend war schade. Stefan, wie hast du das gesehen?
Ja, wir waren in der zweiten Halbzeit absolut am Drücker. Ja? Besonders auch nach dem Ausgleich. Ingolstadt stand sehr defensiv. Schon Mitte der ersten Halbzeit haben sie sich hinten reingestellt, haben uns den Ball überlassen. Wir hatten ja auch knapp 60% Ballbesitz.
Na.
Was eine absolute Seltenheit für uns ist, so viel Ballbesitz zu haben. Mhm.
Aber man konnte schon sehen, was Spilewski für eine Idee hat, die unter Druck zu setzen, Chancen zu erzwingen.
Und ja, ich denke, er hat auch Ben Schreck gepackt für Nazarov, weil er das schon so erwartet hat. Ne?
Ja.
Dass Ingolstadt eher defensiv spielt. Sie haben ja die ähnlichen Probleme wie wir. Sie bauen eine neue Mannschaft auf mit jungen Spielern, versuchen ein neues System zu integrieren. Und deswegen war vielleicht schon vorhersehbar, dass sie sich dann, insbesondere wenn sie in Führung gehen, zurückziehen. Ja, und uns machen lassen, weil sie auch wussten, GE kam ja erst zur zweiten Halbzeit. Weil sie auch wussten, dass wir im Sturm vorne keine Präsenz haben, keine körperliche.
Genau.
Zulinski hat zwar alles versucht, der Mann ist wirklich viel unterwegs, der arbeitet viel. Im Passspiel nicht immer glücklich, aber in Ingolstadt hat er auch in dem Neuburger, ja, du kannst ja mal gucken, Tobi, wie ist er wirklich? Maximilian Neuberger, ein Eigengewächs der Ingolstädter, glaube ich, gerade mal 19, 20 Jahre alt, hat mich mit seinem Spielstil ein bisschen an Hinteregger von der Eintracht erinnert. Wirklich sehr robust, sehr hart, auch mit vielen Nicklichkeiten im Spiel. Da hat Zulinski echt zu kämpfen gehabt. Und als dann Gehe in der zweiten Halbzeit reinkam, Gehe ist natürlich größer, breiter, schwerer als Zulinski. Der kann da viel mehr mit seinem Körper arbeiten, Räume für die, also für die anderen Angreifer
schaffen. Genau.
Und so ist dann auch der Ausgleich gefallen. Ne? Stellt seinen Körper rein, deckt den Ball ab, spielt ihn weiter zu Zulinski und der knallt das Ding dann halt rein. Und danach hatte ich wirklich das Gefühl, wir sind am Start, wir sind dabei, Ingolstadt steht unter Druck, wir machen jeden Moment das 2-1, dann kann man die kalte Dusche.
Ich glaube, G, das ist echt der Stürmer, der uns vorne da gefehlt hat, der auch mal den Ball erobern kann. Er ist jetzt auch nicht der klassische Vollstrecker, was halt auch ein Problem ist, weil Zulinski, G sind beide jetzt nicht der Strafraumstürmer, der 10 Tore macht. Also ich bin mal gespannt, wie sich das noch in der Saison entwickeln wird.
Genau. Das hat mir auch gestern im Spiel von Aue gesehen, dass ja Kurt, also gegen Schalke, dass sozusagen, ich habe ja so gedacht, dass Babacar Gaye eher so eine Art Supportstürmer ist. Jemand, der Räume frei tankt, der Leute auf sich zieht, der einfach auch Leute auch frei blocken kann. Aber tatsächlich gesehen nicht der geborene Vollstrecker ja eigentlich ist. Und das ist tatsächlich noch ein Problem im Auerspiel.
Aber ich glaube, wir haben jetzt alles zum Spiel gegen Ingolstadt gesagt. Pokal aus ist nur einmal im Jahr. Die Phrase müssen wir dieses Jahr auch noch bringen.
Ja,
leider Gottes. Ja.
Das ist echt schade, dass man so oft im Pokal ausscheidet. Aber ich meine, Ingolstadt war ja auch fast der ekligste Gegner, den der Tex kriegen können.
Ja, also ich habe schon geahnt, dass es irgendwie sowas wird. Wie damals Wiesbaden vor 3 Jahren.
4. Aber ich meine, da waren wir halt komplett chancenlos.
Ja.
Also das kannst du nicht vergleichen. Das Spiel in Wiesbaden, das war ja in 10 Minuten entschieden und dann da kam ja auch einfach gar nichts mehr.
Und ich denke, mit einer eingespielten Mannschaft hätten wir Ingolstadt auch geschlagen. Und ich denke auch, dass Ingolstadt bis zum Schluss der Saison mit uns um den Klassenerhalt kämpfen wird.
Mhm.
Ich glaube, qualitativ sind die jetzt nicht so viel besser aufgestellt als wir. Eher schlechter würde ich das einschätzen.
Das denke ich auch.
Dann kommen wir mal zum Spiel gestern auf Schalke. Wie seid ihr denn angereist?
Ich bin sozusagen mit dem Stefan angereist. Um 8.30 Uhr sind wir in den Zug gestiegen und von Leipzig und haben sind dann, glaube ich, bis Dortmund gefahren. Also haben da, glaube ich, so jede größere Stadt halt einmal mitgenommen. Ich war erstaunt, dass es so gut funktioniert hat. Und war eigentlich ganz angenehm, außer es war natürlich alle sehr, sehr chaotisch, weil Plätze einfach auch überbucht waren und Sitzplatzreservierungen auch überbucht waren. Und aber insgesamt gesehen war es eigentlich eine ganz angenehme
Anreise. Ja, schon, aber es sind einfach 5 Stunden im Zug. Ja.
Ja.
Das kann man nicht wegdiskutieren.
Ja, aber für Aue macht man das natürlich
gar nicht. Natürlich.
Ja.
Tobias, was waren denn deine Erwartungen an das Spiel gestern?
Also ich habe gestern so gedacht, so, okay, wir gucken uns mal die ersten 10 Minuten an und hoffentlich wird man nicht überrollt. So, und das war so, ich habe ja wirklich auch eher mit höheren Niederlage gerechnet.
Das finde ich spannend. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet.
Na, weil wenn man so guckt, wen die halt so da, wir auch ein Team haben, die haben natürlich einen Salazar, die haben natürlich einen Bülter, die haben natürlich einen Simon Terodde, einen Ralf Fährmann, Kaminski und so weiter. Das sind halt alles auch Erstligaspieler.
Aber sie leben halt, also erstens, sie leben halt sehr stark von der individuellen Klasse.
Ja.
Und ich war ja auch in der Woche jetzt mit einem Schalke-Fan unterwegs und er meinte zu mir, ja, sie hatten gegen HSV keinen Ballbesitz und sie hatten auch gegen Kiel keinen Ballbesitz und wie soll das denn erstmal gegen Aue aussehen, wenn sie mit Ballbesitz nichts anfangen können? Und also klar, man kann jetzt erwarten, dass Schalke Druck macht, also Schalke muss ja auch das Spiel machen, aber Schalkes Weg war doch auch, sie müssen das 1-0 erzielen, sonst können sie das Spiel nicht durchziehen, was sie wollen.
Richtig, richtig. Und man muss natürlich sagen, nach 10 Minuten habe ich gemerkt, hier könnte was gehen. Also ich habe, was Aue gestern gemacht hat, sie standen hinten taktisch, glaube ich, ziemlich gut mit einer enorm hohen Laufbereitschaft erzeugt.
Das war richtig krass. Also wie stark die gepresst haben.
Ja.
Ich habe, glaube ich, selten so eine Mannschaft gesehen, die so krass verteidigt und nicht, also Beton anrühren ist ja immer dieses Schlagwort, aber da läufst du einfach viel weniger, da machst du viel weniger Druck auf den Ball.
Ja.
Und der Druck, den die auf Schalke gemacht haben, der war enorm. Und
sie haben hochverteidigt, ne?
Ja.
Also schon im Mittelfeld,
genau.
Viel Druck auf den Ball und auf den Gegner ausgeübt.
Genau.
Und enorme Laufarbeit, Tobi hat es gesagt, 120 Kilometer annähernd,
ja.
Wie in Nürnberg schon. Das sind Top-Werte.
Ja. Das sind in der Tat Top-Werte.
Wieder viel gearbeitet.
Man muss natürlich sagen, klar hat Schalke natürlich auch seine 4 Großchancen gehabt, hat aber allerdings auch 3 vergeben.
Ja, ich würd aber mal bezweifeln, dass es wirklich 4 Großchancen waren. Also es war ein Kopfball noch irgendwie, der knapp war, das Tor. Ja, und vielleicht noch eine andere. Aber also es war auch oft einfach blind in die Mitte gespielt und auf Terodde ein bisschen nach dem Gut-Glück-Prinzip. Also das ist, glaube ich, der Unterschied bei Schalke und einer richtig guten Offensivmannschaft. Der Ball wird bei Schalke einfach ganz oft blind nach vorne gespielt. Es wird gar nicht geguckt, wo der Spieler steht.
Na?
Und also eine krass gute Offensivmannschaft spielt den Ball dann auch in den Raum. Und diese Laufwege, die funktionieren bei Schalke halt auch noch nicht.
Genau, also das war ja ein bisschen das Ding. Also natürlich hat Aue es geschafft, natürlich auch das Offensivspiel von Schalke einfach auch gut zu unterbinden mit ihrem hohen Angriffspressing. Das haben sie einfach gut gemacht. Es gab natürlich ein paar kritische, nach diesem einen Eckstoß, wo dieser eine Spieler dann an dieser langen Ecke aufgetaucht ist, den hätte auch ein guter Spieler verwandelt, weil da wirklich niemand war.
Ja, aber also ich meine, Schalke wird jetzt von 18 Gegnern 13, 14 Mal das Spiel machen müssen und ich habe wenig Fantasie, wie das erfolgreich sein soll. Also mit der aktuellen Einstellung, das wird einfach schwierig, wenn sie so weiterspielen. Und naja, wann haben sie das 1-0 gemacht?
Das haben sie relativ früh gemacht und zwar, das haben die doch in der 32. Minute.
Ja, genau. Und was war denn dann die Idee? 60 Minuten für verteidigen. Also das...
Ich denke mal, unser Trainer hat es ja unter der Woche durchblicken lassen, dass er der Mannschaft schon das Gefühl mitgeben will, dass auf Schalke auch was geht.
Ja.
Und so haben sie auch gespielt.
Ja.
Also mit dem Glauben, auch nach dem Rückstand. Und ich denke, der Ansatz war schon der, dass Schalke halt noch nicht eingespielt ist. Die haben viele neue Spieler integrieren müssen, viele Junge auch, die ihre ersten Schritte im Profifußball machen, dass da die Abstimmung noch nicht so da ist. Und dass man die mit einem harten Spiel mit einer harten Verteidigung auch ein bisschen erschrecken kann im Moment. Ja, weil sie noch nicht die Lösung haben, den Plan B sozusagen.
Das ist richtig.
Und genau das hat auch funktioniert. Ja?
Genau.
Erschreckend gut, wie ich dachte, weil es ist halt immer noch Schalke, ja, ein großer Name. Aber wenn man den Hintergrund sieht, dass sie halt auch eine neue Mannschaft aufbauen müssen, dass noch jetzt während des Transferfensters offen ist, noch weitere Spieler integriert werden müssen.
Aber
hat die Strategie sehr gut funktioniert, die zu erschrecken.
Und aber ist es
dann kam von ihnen auch nichts
mehr. Aber ist es dann nicht vor allen Dingen erstmal der große Name und die individuelle Qualität der Spieler? Ich meine, klar, Simon Terodde ist der beste Stürmer der zweiten Liga, wahrscheinlich sogar auch einer der besten Spieler überhaupt der ganzen Liga.
Mhm.
Und klar hat man Respekt vor ihm und man hat ja auch seine Qualität gesehen beim Tor. Also das war aus meiner Sicht war das der erste Angriff, der nicht blind nach vorne geknallt wurde, sondern wo die auch geguckt haben, wo der Stürmer steht.
Ja.
Also, und dann liegst du halt hinten. Und klar, also es war relativ gut, dass danach dann auch die Pause war. Also Aue hat sich dann nachher ja auch stark stabilisiert und Schalke konnte da ja auch nichts nachlegen.
Ich finde, wir sollten uns so ein bisschen über das Aue-Spiel noch mal ein bisschen unterhalten. Ich fand, trotz des glücklichen Punktes war natürlich noch alles, also es war wirklich ein gutes Spiel, aber es war nicht alles Gold, was glänzte. Und was mir so, was ich ja so kritisch fand oder schwierig finde, auch in dem Verlauf der Saison, dass es auch nur schwierig gelungen ist, durch Pässe in kritische Räume zu kommen. Also auch wirklich Chancen halt auch letztlich gesehen zu generieren. Also bis zum 16er sah das eigentlich alles ganz gut aus. Also was mir zum Beispiel gestern aufgefallen ist, dass Anthony Barilla irgendwie so echt Probleme hat, Flanken zu schlagen.
Er pölt den einfach irgendwo hin.
Also ich glaube, das
man hat es schon beim Aufwärmen gesehen.
Ja, ne? Also ich glaube, es ist keine einzige Flanke angekommen. Die langen Pässe hingegen schon. Und defensiv ist der echt gut, auch gerade am Boden. Aber gerade das ist halt echt eine Schwierigkeit, wenn du auf einem flügellastiges Spiel hast. Der einzige wirklich oder der wirklich beste Angriff von Aue führte dann auch fast mit zum Tor, eingeleitet durch Jean-Patrick Strauß und
durch Sascha Herzl.
Durch ein Eigengewächs.
Übrigens das erste Tor eines Eigengewächs seit 10 Jahren. Ja. Gestern unser Hörer Max Richter rausgesucht. Danke Max an dich für die Statistik.
Ja.
Und das in so einem Spiel. Das ist doch mal Wahnsinn.
Das ist wirklich.
Hätte es unter Dirk Schuster wohl so nicht gegeben.
Wahrscheinlich. Und am Ende hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, wenn du hier ein bisschen mehr Glück hast und ein bisschen besser deine Angriffe ausspielst, hättest du das Ding gegen Schalke auch gewinnen können.
Hättest du vielleicht früher den Ausgleich machen müssen, dann wärst du vielleicht noch mal länger unter Druck gekommen. Aber ich meine, der Punkt ist natürlich Gold wert und er geht schon in Ordnung. Aber das ehrlicherweise, ich habe schon gedacht in der ersten Halbzeit, du hättest Schalke einfach noch mehr unter Druck setzen müssen. Also wenn du eine bessere Offensivmannschaft wärst,
ja,
die hätten so riesen Probleme gehabt, ne? Also ich meine, die hatten gegen Aue solche Probleme. Wie wollen die denn gegen Darmstadt spielen?
Also das ist ja das. Die Bälle in die gefährliche Zone kamen halt kaum an. Das war aber auch schon in den ersten Spielen unser Problem dieser Saison.
Ja.
Und das ist einfach mal eine Abstimmungssache, ja. Das wird natürlich besser werden im Laufe der Saison.
Aber also ich meine, für Schalke, da habe ich gerade kein gutes Gefühl. Da muss wahrscheinlich radikal was passieren, sonst gegen die Mittelklasse-Teams kannst du so nicht bestehen. Also klar kannst du irgendwie über deine Qualität vielleicht gegen Sandhausen gewinnen und gegen die ganz unten. Aber ich habe da wenig Fantasie, wie du gegen, sagen wir mal, ja, Düsseldorf, Darmstadt, Hannover, solche Mannschaften, wie du mit so einer mit so einem Spielansatz auch gewinnen willst.
Ja, genau.
Und Gramotzes steht jetzt auch schon unter einem enormen Druck, glaube ich. Mhm. Also gestern auch die Stimmung auf Schalke gereizt, muss man schon sagen. Also auch ein paar unschöne Sachen noch nach dem Spiel gesehen da.
Ja, das war wirklich unangenehm. War wirklich unangenehm, muss man sagen. Alles in allem, was würde ich aber sagen, auch wenn.
Ein hochverdienter Punkt
und so macht unsere sechsstündige Rückfahrt nach Leipzig dann auch wieder Spaß.
Aber wenn diese Folge erscheinen wird, seid ihr dann ja schon zu Hause.
Ja, genau. Hoffen wir zumindest. Also ich hoffe, wir werden dann nicht wieder bestreikt.
Weiter geht's nächsten Sonntag am 22.08. um 13.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen einen unserer, man kann schon sagen, Lieblingsgegner,
ja,
den SV Sandhausen.
Genau. Und in 16 Spielen haben wir 8-mal gegen sie gewonnen, 4-mal unentschieden und 4-mal eine Niederlage eingesteckt. Und letzte Saison haben wir beide Spiele, also über das Rückspiel und auch das Hinspiel, haben wir gewonnen mit einem insgesamten Torverhältnis von 6-1. Und man muss sagen, dass sie einen ganz radikalen Umbruch einfach auch in sich haben. Also sie haben zum Beispiel Kevin Behrens verloren, Taffertsdorfer ist weg. Also ganz, ganz, ganz viele sind verloren gegangen und sie haben aber dafür auch relativ stark auch aufgerüstet. Also sie haben zum Beispiel Pascal Testreau, den dürfte der ein oder andere noch kennen. Dann Umar Diakate, den ich aber eher als einen Risikofaktor einsehe. Sie haben den Sebio Soku und sie haben den Marcel Ritzmeier. Und das ist für mich so ein bisschen auch so der Man to Watch, wo man einfach sagen kann, weil das ist ein relativ kompletter Stürmer, der, glaube ich, nicht nur relativ schnell ist, sondern der nicht nur relativ beweglich ist, sondern der natürlich auch über ein ausgezeichnetes Passspiel und eine ausgezeichnete Schussstärke verfügt. Also es ist wirklich ein sehr kompletter Stürmer oder sehr kompletter Mittelfeldspieler. Und ich glaube, den haben sie sich da irgendwie aus Wien oder haben sie sich den, glaube ich, geholt. Das habe ich gerade nicht.
Von Rapid.
Den haben sie sich von Burnley geholt aus der Championship und der war vorher in Wien und haben insgesamt eigentlich nominell eine richtig starke Mannschaft. Klar, Sebi Yosuku, den kennen ja auch da einige von uns. An guten Tagen kann der das Spiel entscheiden, an schlechten Tagen aber auch, nämlich für einen Gegner. Und Pascal Testro wird gegen uns vermutlich nicht spielen, weil er eine Achillessehnenverletzung hat. Und ich glaube, dass das Spiel gegen Sandhausen so der Gradmesser ist, wohin die Reise die Saison gehen wird.
Ist aber auch ein relativ alter Kader beim SV Sandhausen.
Das stimmt. Aber ich sage, wenn du in der Liga bleiben willst, musst du Sandhausen schlagen. Also eine Niederlage. Definitiv. Eine Niederlage gegen sie dürfte kritisch werden.
Also steht Aljoscha Spilewski schon unter enormem Druck.
Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich glaube, dass Sandhausen so ein Gegner in unserer Kragenweite ist.
Aber ich meine, das war letztes Jahr einer der Schlüssel zum Klassenhalt, dass du gegen die alle unten gewonnen hast, alle, die unter dir standen, hast du alle Spiele gewonnen.
Ja.
Und du hast selbst, also du hast auch gegen oben immer mal einen Punkt geholt oder gegen Bochum ja auch gewonnen, aber du hast einfach die entscheidenden Spiele gewonnen. Und wenn du, also das sind ja das 6-Punkte-Spiel, das ist eine Metapher, aber das stimmt ja auch einfach, dass so ein Sieg gegen Sandhausen enorm wichtig wäre. Was denkst du denn, wie wird die Aufstellung sein?
Ich denke, wir werden so spielen, wie wir gegen Ingolstadt gespielt haben und wie wir auch gegen Schalke gespielt haben, also sprich mit so einer Dreierkette, dann vier Leute davor, dann sozusagen einer sozusagen auf die Zehn, wahrscheinlich eher Nasarov, weil der spielstarker ist als der Sam Schreck, und dann zwei Stürmer. Also der Kader stellt sich auch in gewisser Weise auch sich ein bisschen selbst auf.
Was mir auch nochmal richtig krass aufgefallen ist, dass wir jetzt außer Gonta aktuell keinen einsatzfähigen Innenverteidiger haben.
Genau, Ballas ist verletzt, Kakutalua ist auch verletzt, also es ist schon... es sieht ein bisschen mau aus, muss ich sagen. Ich meine, Gaëtan Bussemann, der auch gestern ein ausgezeichnetes Spiel gemacht hat, neben Dirk Karlsson, die können das kompensieren, aber es ist eigentlich nichts für die Dauer.
Was ist denn deine Meinung eigentlich zur Dreierkette? Findest du nicht, dass man dadurch immer noch einen zusätzlichen Verteidiger bindet?
Naja, ich glaube, wir müssen einfach mal gucken, ob wir überhaupt gerade... manntechnisch überhaupt noch was anderes als mit einer Dreierkette spielen können, weil da bräuchte du nämlich noch einen Innenverteidiger mehr. Und das ist ja genau auch das Problem, dass ich das auch gerade aktuell nicht sehe. Wir haben ja mit Gonta aktuell nur einen einsatzfähigen Innenverteidiger, der auch die Klasse für die zweite Liga hat.
Aber wir spielen jetzt mit zwei Rechtsverteidigern und mit zwei Linksverteidigern.
Die das einfach nur auf der Nebenposition, also auf die Innenverteidigung.
Und Barilla ist nach vorne komplett wirkungslos.
Na, das ist richtig. Na, das war ein... Also ich lasse mich einfach...
Und Strauß ist auch nicht der tolle Flankengott irgendwie. Also ich finde, ich weiß nicht, ob dieses Spielsystem uns nach vorne die Vorteile bildet. Also eigentlich, ich verstehe, warum man mit einer Dreier-Fünfer-Kette-Kombination spielt, ne? Mhm. Aber da laufen einfach die Außenverteidiger. Die laufen einfach unfassbar viel.
Ja.
Und die müssen dafür eigentlich auch gemacht sein. Und bei Barilla und bei... Strauß habe ich da so meine Zweifel. Also nach hinten ist es gut, aber dann spielst du halt auch mehr mit einer Fünferkette als mit einer Dreierkette.
Ja.
Ja, Strauß setzt offensiv immer wieder gute Akzente, finde ich. Ja, der ist auch viel unterwegs. Man sieht das auch regelmäßig, dass er dann nach 85 Minuten auch ausgepumpt ist. Ja. Genau. Aber der marschiert halt immer weiter. Das ist, also da mache ich mir keine Sorgen auf rechts.
Was sind denn eure Tipps?
Ich sage, wir gewinnen gegen Sandhausen 2-1.
Ich denke, wir werden wie gegen Ingolstadt viel Ballbesitz haben und werden mal gucken, ob wir das besser angehen als gegen Ingolstadt. Und ich tippe auf einen Heimsieg. Ich sage ein 3-1.
Genau.
Ich sage, dass Aue 2-0 gewinnt, weil es gibt auch keine Alternative zum Nichtgewinnen.
Mhm.
Eine gute Woche später, am 28.08., geht es dann schon um 13.30 Uhr. Ist 13.30 Uhr ist auch die Samstaganschlusszeit?
Ja, also... Genau.
Ins Holsteinstadion nach Kiel.
Genau. Und Kiel, muss man sagen, also Kiel ist nicht unbedingt ein Lieblingsgegner von uns. In 8 Spielen der zweiten Liga haben sie 4-mal gewonnen, 3 unentschieden, und Aue konnte nur einen Sieg davon tragen in der letzten Saison. Allesamt sehr unglückliche Spiele. Das Rückspiel haben sie verloren, 1-0. Und am 31.10.2020 auch nur ein 1-1 zu Hause. Ich muss sagen, sie hatten einen wirklich starken Aderlass. Sie haben Meffert verloren, sie haben Baku verloren, sie haben Serra verloren, sie haben den Lee verloren. Sie haben sozusagen, gut, Benjamin Götz ist in der dritten Liga, aber sie haben wirklich viele, viele Leute geholt, die sie auch, glaube ich, nicht wirklich gut adäquat ersetzen konnten. Sie haben jetzt Patrick Eras geholt, sie haben sich jetzt den Fiete Arp geholt, den Julian Korb haben sie aus der Vereinslosigkeit geholt. Also das
und ist, sie haben noch Leon Lauterbach.
Ja, genau, den haben sie immer noch.
Ja.
Und das ist einfach so, die sind auch katastrophal in die Saison gestartet, bisher sind bisher auf dem letzten Platz. Ich glaube, es wird eine schwere Saison für Kiel werden. Und ich glaube, dass sie haben natürlich noch den Finn Bartels, einer meiner Lieblingsspieler in der zweiten Liga, also speziell im offensiven Mittelfeld zu Hause, jemand, der einfach eine unglaubliche gute Übersicht hat, der ein sehr gutes Passspiel hat, der auch noch schnell ist für sein Alter, aber dafür auch relativ verletzungsanfällig. Ich glaube, dass Kiel so eine Mannschaft ist, die kannst du in der aktuellen Verfassung auch zu Hause schlagen. Jetzt hau ich mal einen rein.
Auswärts gewinnen in Kiel. Ja. Haben wir da überhaupt schon mal was geholt? Ein Punkt.
Ein Punkt
haben wir geholt. Ein Punkt, als Kaku Jaloa 2 Kopfballtore gemacht hat. Mhm. Das ist schon Jahre her. Und wir waren, glaube ich, letzte Saison oder vorletzte Saison kurz davor. Ja. Mit einem verschossenen Elfmeter wäre dann Sieg auf jeden Fall verdient gewesen.
Genau.
Also wir haben uns schon mal rangearbeitet an Auswärtssieg in Kiel.
Genau.
Genau. Wer ist denn aktuell Trainer in Kiel?
Wie heißt der?
Ich muss es ehrlich zugeben, mir ist es auch gerade ein bisschen entfallen.
Na, auf jeden Fall kann man sagen, dass Kiel ja schon in den letzten Saisons immer mit einem Aderlass zu kämpfen hatte und mit neuen Spielern, die sie einbauen mussten. Und dass sie immer ein paar Spieltage, ein paar Wochen gebraucht haben, um das einigermaßen hinzubekommen. Ohne Aber Ohne dann Werner. Auch hinten Ohne. Raus Ole Werner. Ja. Hinten raus entsprechend stark waren.
Ja, richtig.
Also im Moment wäre ein guter Zeitpunkt, gegen Kiel zu spielen.
Ja.
Besser als so irgendwann im November.
Ja.
Und ja, vielleicht brauchen sie noch ein bisschen und wir ziehen da voll durch.
Ja. Warum nicht? Genau. Also das ist so ein bisschen, und ich glaube, dass das jetzt, glaube ich, dass das eine machbare Auswärtsaufgabe ist. Ich denke, ein Punkt ist da definitiv drin. Und dann wären wir, glaube ich, auch richtig gut und richtig solide auch in die erste in die zweite Bundesliga gestartet. Wohl wissen, dass wir einfach noch einen Stürmer brauchen, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen und dann ist unser Kader eigentlich auch weitestgehend gut. Also wir bräuchten noch jemanden noch mit so Knipserqualitäten. So ein bisschen. Aber ansonsten bin ich da eigentlich insgesamt gute Dinge. Ich denke, die Mannschaft ist auf einem guten Weg und mir geht das auch, ich wollte noch mal sagen, mir geht das auch ein bisschen auf den Geist, was ich auch manchmal in den Kommentaren so lese. Leute, die dann irgendwie alles schlecht reden und ich finde, dass die Mannschaft, das ist dieser Fußball, den wir in dieser Saison spielen, der ist doch wesentlich besser als dieser grausliche Fußball, den wir die letzten 2 Jahre gespielt haben.
Auf jeden Fall.
Na, das heißt, es sieht wieder mal nach Fußball aus und nicht nach Dr. Blutgrätsche hantiert rum, sondern das ist wirklich.
Es ist halt im Moment noch die Phase, wo nicht alles klappt. Und das ist natürlich dann immer der Aufhänger für einige, die wollen, dass immer alles klappt.
Die wollen ja, dass der Trainer scheitert.
Ja,
die wollen's.
Ja, das ist auch ziemlich dumm. Ja. Mhm. Also dann gibt es nicht bloß dumme Profis, wie der Präsident diese Woche in einem Interview sagte, sondern auch dumme Fans.
Mhm. Da kommen wir nochmal zum Helge der Woche. Und zwar würde ich da einen Tweet nominieren, den er gemacht hat zu einem Interview im Kicker vor 4 Tagen. Und die Überschrift des Interviews ist, es gibt nach wie vor dumme Spieler, die schlecht beraten sind. Der Kontext ist, dass es darum geht, dass Spieler sich verhalten, als gäbe es, also die sich schlecht beraten lassen und Forderungen aufstellen, als gäbe es keine finanzielle Krise im Fußball. Und er spielt damit ja auch stark darauf an, dass Spieler übertriebene Gehaltsforderungen haben. Und er hat nochmal seine Forderungen recycelt an der Stelle. Und zwar plädiert er für eine Pandemieklausel, dass man einfach in die Spielerverträge reinschreibt, wenn es wirtschaftlich nicht mehr möglich ist, das Gehalt zu bezahlen, dass es vielleicht einen Abschlag dann gibt und es dann temporäre Anpassungen bei Spielerverträgen ermöglicht, wie er argumentiert.
Kann es vielleicht auch sein, dass er da auf Spieler auch angespielt hat, die den Verein verlassen haben?
Also
Steve Breitkreuz?
Wäre auch Pascal Testroh wäre auch so eine Idee. Also ich meine, man hört ja immer, ja, er ist für wenig Geld gegangen, aber zur Wahrheit wird wahrscheinlich auch gehören, dass er ein fürstliches Gehalt gehabt haben wird.
Mhm.
Also das jetzt an Namen festzumachen, ist natürlich sehr spekulativ.
Ja,
da muss man vorsichtig sein.
Ja.
Und aber er wird natürlich seine Erfahrung gemacht haben. Er wird sich auch mit anderen Vereinslenkern ausgetauscht haben, was die Thematik angeht. Und das ist natürlich dann ein Thema. Ja.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt um die konkrete Stürmersuche geht. Er hat ja auch in dem gleichen Interview gesagt, dass er noch einen weiteren Stürmer sucht. Also es wird durchaus noch Verstärkung geben, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja, also ich glaube, dass der Markt noch nicht so implodiert ist, wie das auch der Präsident von Sandhausen, ja, Machmeier, gesagt hatte. Das hatten wir ja auch mal als Diskussion letztes Jahr in einer Folge, der gesagt hatte, dass jetzt Drittligaspieler in die zweite Liga runterkommen und so weiter. Also Ich glaube einfach nicht, dass der überhitzte Markt schon an dem Punkt ist, wo er geschmolzen ist. Aber ich meine, es gibt jetzt auch die neuen DFL-Zahlen, wie schlecht es den Zweitligisten geht. Das sollten wir uns auch nochmal in einer zukünftigen Folge genauer angucken. Definitiv. Also der Personalaufwand, die Schulden sind bei einigen Zweitligisten schon in einem besorgniserregenden Level.
Definitiv.
Aber ich glaube, an der Stelle sind wir durch mit der Folge.
Definitiv, ja.
Danke, dass du da warst, Stefan.
War mir eine Ehre. Mhm. Danke sehr. Ja.
Und ich möchte natürlich in der nächsten Folge, die wird auch wieder eine reguläre Folge sein, auch mit dem Thomas. Deswegen, ich würde sagen, ich möchte mich wieder ganz herzlich für euch bedanken. Ich möchte mich auch ganz herzlich für euer ganz, ganz tolles Feedback bedanken. Einige haben mich jetzt auch schon oder haben uns jetzt praktisch angeschrieben, ob man sich mal treffen kann im Stadion oder so. Das ist natürlich immer möglich. Also schreibt uns da einfach an, unsere Community. Das ist uns einfach total wichtig, denn für euch machen wir das ja natürlich auch. Also verbreitet den Podcast, gibt uns positive Bewertungen auf iTunes, auf Spotify, auf allen Podcatchern, wo man finden kann. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, lieber Martin. Und ich und uns beiden, lieber Stefan, jetzt noch eine gute Nachhausefahrt.
Glück auf.
Bis dann. Ciao.